SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich grüße Sie. Und mit der Wiederholung eines Gesprächs aus dem Jahr 2018. Damals hatten wir die Polizei im Haus. Und zwar in Gestalt von Rainer Wortmann. Er ist Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt in Stuttgart. Und nicht nur das, er ist auch Leiter des Erkennungsdienstes in Baden-Württemberg, ist Fachkoordinator Phantombild und er ist Autor eines Fachbuchs über Phantombilderstellung. Kurz, Rainer Wortmann ist einer der führenden Experten in Deutschland für Phantombilder. Und weil damals, als wir das Gespräch geführt haben, gerade Fasnacht war, da habe ich mir überlegt, ob das nicht eine schwierige Zeit ist für einen Phantombildexperten, wenn alle um ihn herum geschminkt sind, verkleidet sind mit einem Kostüm, einer Maske oder einer Schemme. Und ich habe Rainer Wortmann als erstes gefragt, wie das an Fasnacht für ihn ist.
Ja, ich liebe Fasching. Ich komme bin aufgewachsen in einem Dorf. Katholisches Dorf, wo man eigentlich von Donnerstag bis Mittwoch fast durchgehend unterwegs war, geschminkt, angezogen. Also das bin ich dann schon gewöhnt von klein auf.
Okay, was haben Sie eine Lieblingsmaske, Lieblingsschemme?
Nee, also ich selber bin dann eher so der Abenteurer, also als Abenteurer dann verkleidet.
Okay, super. Aber jetzt als Phantombild-Experte tatsächlich, ich stelle mir vor, das Opfer kommt zum Polizist, fragt, wie hat das der Täter ausgesehen? Und er sagt, ja, der Täter sah aus wie eine Hexe oder wie ein Narro, ne, dass ein Narro ein Verbrechen begeht. Aber also das ist ja tatsächlich eine Zeit, wo sozusagen die Wahrnehmung von Menschen, von Gesichtern tatsächlich erschwert ist.
Ja, das ist richtig. Beim Phantombilderstellen machen wir aber nicht nur Porträtdarstellungen, sondern alles, was einen Wiedererkennungswert hat. Das heißt, wenn jetzt die eine Hexe irgendeine bestimmte Verkleidung hat, dann werden wir die auch nachbauen können oder nacherstellen können, dass man dann zumindest mal eingrenzen können, um welche Narrenzunft zum Beispiel es handeln könnte.
Okay, oder der hat vielleicht, man sieht, Ärmel rutscht hoch, ist ein Tattoo oder sowas, dann geht es um solche Erkennungsmerkmale.
Tätowierungen natürlich auch ganz arg individuell.
Okay. Das heißt, das sind auch für Sie ganz normale Arbeitstage. Fasnacht ändert sich nichts für Sie.
Ja klar, das Verbrechen hört nie auf.
Leider Gottes. Wie die Arbeit von Rainer Wortmann aussieht, wie das funktioniert, das Erstellen von Phantombildern, darüber sprechen wir gleich in SWR 2 Tandem, wie man dabei vorgeht, über Schwierigkeiten, welche Rolle das Zeichnen spielt. Computerprogramme spielen heute eine wichtige Rolle, über das werden wir sprechen. Und auch über das FBI. Dort hat nämlich Rainer Wortmann auch eine Zeit verbracht und ist ausgebildet worden. Er gibt sozusagen Verbrechern ein Gesicht, denn er ist Experte für Phantombilder beim LKA in Stuttgart. Herr Wortmann, blöde Frage, aber puzzeln Sie gern?
Weniger.
Ich habe mir so überlegt, weil Ihre Arbeit ja so ein bisschen was mit Puzzeln zu tun hat. Sie haben viele Details und setzen die dann zu einem großen Bild zusammen.
Das ist richtig.
Mhm. Wie arbeitet ein Phantombildhersteller? Wie darf ich mir das jetzt vorstellen?
Zunächst mal muss ich die Erinnerung an den Gesuchten, an den Täter wieder durch bestimmte Fragetechniken aufrufen, dass der Zeuge den wie so im inneren Auge wieder sieht. Und dann zeige Lichtbilder. Ich mache kurze oder grobe Einschränkungen nach Alter, nach dem Geschlecht und nach der Hautfarbe. Und dann zeige ich Gesichter. Und anhand von denen Gesichter soll sich dann der Zeuge die Gesichtsteile raussuchen, die dem Gesuchten, dem Täter ähnlich sehen. Die werden dann herauskopiert und neu zusammengestellt. Praktisch, wie das Sie sagen, wie ein Puzzle. Ja. Zum Phantombild.
Mhm. Diese Bilder, Sie haben eine Bilddatenbank, habe ich gelesen, 4.000, fast 5.000 sozusagen Gesichter. Das sind aber dann eben keine echten Gesichter, sondern sozusagen Vorlagen, aus denen Sie dann wieder neu aus den Einzelteilen Gesichter zusammenstellen.
Das ist ein virtueller Bilderpool. Mhm. Also die Personen gibt es nicht, das sieht manchmal auch komisch aus. Ich nenne das eher, das ist so ein Schrottplatz für Gesichtsteile. muss Gesichter in verschiedenem Alter haben, beiderlei Geschlecht, klar, und in verschiedene Hautfarben. So wie eben die typische Täter hierzulande aussehen.
Mhm. Diese Bilddatenbank, das ist alles im Computer. Wie hat es vor der Computerzeit, Sie machen das seit 20 Jahren, ich weiß nicht, ob das da auch schon von Anfang an mit Computern war. Früher war das, glaube ich, mit so Folien.
Ja, früher hat man Folie gehabt mit einzelnen Gesichtszeilen, die man dann zusammengestellt hat. Da war eben die Schwierigkeit, dass man, wenn man dann noch eine Veränderung machen wollte an der Folie, das nicht mehr gegangen ist, außer man hat es dann abgezeichnet. Mhm. Deswegen hat man damals auch eher einen Zeichner benötigt für Phantombilderstellung.
Okay, also das heißt, heute Digitaltechnik, da ist das alles mit einer Maus machbar. Zeichnen, wie wichtig ist das heute noch?
Wir zeichnen am Computer auch mit Drawboard. Mhm. Wenn wir kein Gesichtsteil haben, dann müssen wir es natürlich erstellen. Ein gutes Beispiel sind Tätowierungen. Tätowierungen sind so individuell, die kann ich nicht irgendwo raussuchen, da werde ich auch ewig suchen, wenn ich das im Internet suchen müsste. Da ist viel einfacher, wenn ich einfach den Bleistift oder so einen digitalen Bleistift zur Hand nehme und das so abzeichne, wie es der Zeuge haben möchte. Mhm.
Jetzt nochmal, wie darf ich mir das vorstellen? Also das Verbrechen ist passiert, es gibt ein Opfer oder es gibt Zeugen, die Aussagen machen können zum Täter. Wie geht es jetzt weiter? Wer ruft Sie dann an und sagt, Herr Wortmann, wir brauchen ein Phantombild?
Zum Beispiel, jemand ist überfallen worden, ausgeraubt worden, dann die Polizei nimmt es dann auf, der zuständige Sachbearbeiter, meistens dann für die Kriminalpolizei, befragt dann der Zeuge, ob er die Person beschreiben kann. Und je nachdem, wenn der Sachbearbeiter erkennt anhand von der Personenbeschreibung, die wird schon ein bisschen detailreicher, dann überlegen wir, ob man dann ein Phantombild erstellt. Mhm. Weil ein Phantombild ist, das Gebild ist schnell viel besser, wie dann auch die Personenbeschreibung.
Mhm. Ist ja auch schwierig, habe ich mir überlegt, ich habe jetzt im Zug hierher auch überlegt, wie würde ich jetzt jemand beschreiben, der mir gegenüber sitzt. Und es ist ja einfach schwer, da schon die Wörter zu finden oder das klar auszudrücken, sind die Augen jetzt mehr links oder rechts, aber wenn man jetzt verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl hat, ist es natürlich einfach. Dann sagt man, ja, der sah so aus, so wie Sie es mir hier vorlegen, beziehungsweise die Augen waren ein bisschen mehr weiter links.
Genau, wenn jemand zu mir sagt, der hat eine dicke Nase gehabt, dann weiß ich nicht, ob das jetzt Karl-Malden-Nase war, ob es eine lange Nase war, gell? Aber wenn ich dann Nase zeige, dann kann der Zeuge mir dann anhand von der Vorlage sagen, genau so, nur hier ein bisschen breiter, hier ein bisschen höher und man braucht dann gar nicht so arg viel beschreiben. Unser Wortschatz reicht eh nicht aus, um das alles zu beschreiben, was man haben möchte.
Sie hatten es vorher schon angedeutet, Sie versuchen eben Hinweise aus den Beteiligten sozusagen herauszufragen. Ein kognitives Interview heißt es. Was bedeutet das, kognitives Interview?
Beim kognitiven Interview versetzen wir der Zeuge wieder an den Tatzeitpunkt und an den Tatort zurück. Versucht alles, was in dem Zusammenhang mit der Tat war, wieder aufzurufen. Das ist ein elektrochemischer Prozess. Das ist praktisch so, wie wenn ich sage, denken Sie nicht an den rosa Elefanten. Wenn ich sage, überlegen Sie, was haben Sie an dem Tag vorgehabt? Mhm. War es hell, war es dunkel, war es kalt, war es warm? Und dann taste ich mich so an der Tatort ran und dann wird automatisch auch der Speicherbereich im Gehirn aktiv, wo das Gesicht dann oder beziehungsweise der Täter abgespeichert ist. Und dann wird für der Zeuge dann das Gesicht dann immer mehr sichtbar. Auch wenn er sagt am Anfang, er kann sich nicht so sehr an die Sache erinnern, es ist ein automatischer Prozess, der ist auch angeboren. Also alle Personen, die uns wichtig sind, werden abgespeichert. Sobald man weiß, der will mir was Böses, weiß ich dann als Phantombildersteller, ich kann mit demjenigen auch ein Phantombild fertigen. Ich brauche es in Anführungsstriche nur aufrufen.
Ist das in Ihrem Buch, schreiben Sie einen schönen Satz, das menschliche Gedächtnis ist schlechter und gleichzeitig besser als eine Kamera, wenn es um die Speicherung von Gesichtern geht. Das ist das, was Sie damit meinen.
Ja, wir haben den Gehirn ein bestimmter Bereich, wo nur Gesichter gespeichert werden. Ist auch lebensnotwendig. Also schon von Geburt an muss das Baby wissen, wer die Mutter ist. Da reicht eine Kleinigkeit. Und dann nachher natürlich auch, wenn wir uns zum Beispiel auch jemanden raussuchen. Das funktioniert auch im positiven Sinn. Wir sind in einer Disco mit sehr vielen Leuten und seht jemand, der uns gefällt, wir werden die Person nie mehr verwechseln. Nie mehr. Obwohl da ganz viele Personen drin sind. Und genauso funktioniert es auch im negativen Sinn.
Das heißt also, Sie haben schon gesagt, selbst wenn jemand sagt, ah, ich erinnere mich nicht so genau, Sie versuchen, den Zeugen oder vielleicht auch ein Opfer in die Situation wieder reinzubringen. Ist natürlich auch belastend für die.
Ja, es ist schon ein Tiger-Effekt natürlich. Das wird dann eventuell nochmal nacherlebt. Da müssen wir als Phantombildersteller auch ziemlich vorsichtig sein. Da wissen wir dann auch für die Psychologen, wie wir dann mit den Personen umgehen können. Wobei, wenn wir das Phantombild dann fertig haben, sind doch alle Zeuge erleichtert und froh, dass sie es gemacht haben, weil sie können es dann vergessen, beziehungsweise in so einen Vergessensprozess reinkommen.
Rainer Wortmann, Experte für Phantombilder beim LKA in Stuttgart. Wir sprechen gleich weiter in SWR 2 Tandem. Nochmal genau über was für Eigenschaften oder welche Merkmale besonders geeignet sind zur Erstellung eines Phantombilds. Auch über sein erstes Phantombild vor 20 Jahren. Herr Wortmann, welche Merkmale in einem Gesicht sind denn so die wichtigsten für die Phantombilderstellung? Gehen wir mal von meinem Gesicht zum Beispiel aus. Was wird Ihnen da ins Auge fallen?
Beim Wiedererkennen muss man zwei Sachen beachten. Einmal die Proportionslehre. Also die besagt genau, wo die Gesichtsteile im Gesicht normalerweise sitzen sollten. Niemand sieht übrigens so aus wie nach der Proportionslehre, genau, weil allein schon die rechte und linke Gesichtshälfte nicht identisch ist. Aber je näher die Gesichtsteile zum Beispiel nach der Proportionslehre positioniert sind, umso hübscher sieht die Person übrigens für uns aus. Mhm. Weil das sagt für uns dann unbewusst wenig Gendefekte, deswegen hübsch, deswegen gut für Fortpflanzung. Für den Phantombilddarsteller aber eher schlecht, weil so sieht mehr Leute aus wie Personen, die irgendwas Besonderes haben, die eine besondere Nase haben, die besonders geschwungene Augenbrauen haben, die einen schiefen Mund haben, die eine besondere Kopfform haben. Also solche individuelle Sachen suchen wir als Phantombildersteller. Das ist das eine. Das zweite ist nach der Jarbo-Studie, wo schauen wir in die ersten 3 Minuten hin im Gesicht? Das sind die, bei Westeuropäer oder bei Europäern, sind es die Augen, Nase, Mund und der Haarinsatz. Das sind die wichtigen Gesichtsteile, die auch, wenn ich ein Phantombild mache, fast nahezu zu 100% stimmen.
Ich habe jetzt zum Beispiel eine relativ große, dicke Brille. Welche Rolle spielt das beim Phantombild erstellen? Ich könnte die einfach abziehen.
Ja, die Brille macht natürlich bei Ihnen viel aus, aber jetzt die Augen sind jetzt bei Ihnen gut sichtbar, die Nase ist gut sichtbar, die Brille verdeckt nicht viel. Also auch wenn Sie die Brille absetzen, Sie haben trotzdem bestimmte Charakterzüge, Ihr Mund ein bisschen besonders, gell? Sie werden auf jeden Fall es wiedererkennen. Also bei Ihnen würde ich sagen, machen Sie am besten keine Verbrecher.
Okay, schade, nein. Heute hatte ich es nicht mehr vor. Ihr erstes Phantombild ist 20 Jahre her, haben wir gerade darüber gesprochen. Was war das? Erinnern Sie sich an den Fall?
Ja, der Täter hat mehrere Personen niedergestochen. Er hat auch psychische Probleme gehabt, der Täter. Für mich damals war es eine sehr große Motivation, dass wir aufgrund von dem Phantombild, das wir damals erstellt haben, mit einem von dem Opfer, dass sich jemand gemeldet hat und dass wir den Täter gefasst haben. Weil es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis eventuell doch jemand ums Leben gekommen ist.
Okay, also und dann war klar für Sie, das funktioniert, ich kann das, da mache ich weiter.
Ja.
Wie hat es angefangen? Also wie sind Sie dazu gekommen, überhaupt Phantombilder zu erstellen oder auch zu diesem ersten?
Das war damals ein Pilotprojekt in Stuttgart. Da haben wir versucht, den Erkennungsdienst zu digitalisieren. Ich bin über Computer an die Phantombilderstellung gekommen. Also nicht vom zeichnerischen Bereich, sondern über einen Computer.
In Ihrem Buch schreiben Sie einen Traumjob. Was macht es zu einem Traumjob?
Man kann als Phantombilderstellung seine Kreativität richtig einbringen, sei Talent. Zum Beispiel gerade das Zeichnen bei mir, das ich ja vorher noch gar nicht gewusst habe, dass ich das gehabt habe, ist das für mich ein Traumberuf natürlich geworden, beziehungsweise ein Traumjob innerhalb von dem Traumberuf. Es ist ja schon für kleine Kinder, ein Polizist zu sein, ein Traumjob.
Mein Sohn ist auch wieder an, fast nach Polizist. Wenn Sie jetzt durch die Stadt gehen, Königstraße hier oder in der U-Bahn sitzen, versuchen Sie dann quasi in Gesichtern zu lesen, sich interessante Gesichter zu merken? Oder überlegen Sie, was es für Leute sein könnten? Wie ist das?
Mittlerweile gehe ich mit ganz anderen Augen durch die Welt. Ich suche regelrecht Gesichter. Also manchmal habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil ich alle Menschen so eher direkt anschaue. Aber mich faszinieren Gesichter, weil auf einem relativ kleinen Raum eigentlich, was man so habe, im Kopf, sieht doch jeder irgendwie anders aus. Aber was macht jetzt das eine bei einer bestimmten Person aus? Was macht ihn individuell? Mit welchem Gesichtszeichen kann man jetzt ihn wiedererkennen? Zum Beispiel, wenn ich auf dem Urlaub bin. Und wenn ich dann irgendjemanden sehe, der irgendwie so typisch aussieht oder mir vom Gesicht gut gefällt, dass er irgendwelche besondere Wange hat zum Beispiel oder vor kurzem auf Madeira ein Franzose mit so richtiger großer Nase, wie man sich eigentlich einen Franzose vorstellt. Gut, ist Vorurteil natürlich, gell? Aber solche Leute frage ich, ob sie fotografieren darf und die zeichne ich dann ab und hänge sie dann bei mir daheim dann auch auf. Also es gibt so eine richtige Stimmung bei mir im Wohnzimmer, lauter lachende Urlaubsbekanntschaften.
Sehr schön, mit interessanten Gesichtern natürlich.
Mit interessanten Gesichtern.
Super. Über Ihre künstlerische Ader und Gemälde bei Ihnen zu Hause in Ihrer Galerie, da sprechen wir nachher noch drüber. Wir wollen ein bisschen über die Ausbildung gleich sprechen. Unter anderem, Sie sind beim FBI ausgebildet worden. Nur ganz kurz, wie viele Phantombildersteller gibt es denn hier im Ländle?
Hier in Baden-Württemberg sind wir 42. Mhm. In Deutschland sind wir so 120 und weltweit schätze ich mal nicht mehr wie 1200, 1500. Also ein relativ seltener, oder es ist eigentlich der seltenste Bereich im Polizeiberuf.
SWR 2 Tandem mit Rainer Wortmann vom LKA Stuttgart. Er selbst ist ausgebildet worden, unter anderem beim FBI. Und es gibt auch ein weltweites Treffen von Menschen, die sich gleich mit Identifikationen beschäftigen. Auch darüber sprechen wir hier gleich. SWR 2 Tandem, Verbrechern ein Gesicht geben. Das ist der Beruf von Rainer Wortmann, Kriminalhauptkommissar beim LKA Stuttgart. Einer der führenden Phantombildexperten in Deutschland. Er hat dazu kürzlich auch ein Fachbuch veröffentlicht. Herr Wortmann, Sie sind nicht nur Phantombildexperte, sondern auch Forensic Artist. Was hat es damit auf sich?
Ich habe Ausbildung in Amerika gemacht. Bevor ich die Aufgabe wahrgenommen habe als Fachkoordinator Phantombild, habe ich geschaut, wo gibt es überhaupt Ausbildungen für Phantombildersteller. Wir haben selber ja auch keine Ausbildung gehabt. Das war also reine Erfahrungen oder Springen von früher, wie früher die Phantombilder gemacht haben. Zum Beispiel waren die Augen bei uns am Anfang immer zu hoch, weil man nichts von Proportionslehre wusste. Und Proportionslehre kommt aus der Zeichenlehre, gell? Das habe ich dann aber auch später dann erfahren. Und in Quantico, in der FBI Academy, 3 Wochen lange Ausbildung. Ich musste mich dort aber mit 3 selber gezeichneten Bildern hinbewerben, weil die Amerikaner mit vorhandzeichnet. Ja. Und das war auch dann der Knackpunkt für mich, dass ich das Zeichnen lernen musste, durfte. Und so bin ich dann zum FBI gekommen und jetzt darf ich mich Forensic Artist nennen.
Und das ist sowas Ähnliches dann wie, also das ist einfach ein Zeichner für erkennungsdienstliche Methoden?
Ja, so kann man Phantombildersteller in Amerikanisch.
Wie war die Zeit dort? Wir haben FBI, das ist halt das, was man hierzulande ja dann aus einem Kinofilm kennt, Quantico, Virginia. Wie war das dann, wenn man da vor Ort ist?
Ja, ich habe es auch nur aus dem Film kennt und für mich war die Zeit auch wie im Film. Also war sehr interessant. Ich war der einzigste Ausländer, außer Kanadierin. Und das FBI, schon eine besondere Behörde, natürlich auch in den USA. Und meine Kollegen haben auch gesagt, sie wundert sich, dass jemand so mutig ist, zum FBI zu gehen und in einer anderen Sprache Ausbildung machen. Jetzt für mich, ich habe mir wahrscheinlich vorher gar nicht so arg viel Gedanken gemacht. Ich habe es einfach versucht. Das mit dem Zeichnen, das hat recht gut funktioniert und ich habe dann auch sehr viel von den Kollegen gelernt. Die haben natürlich auch sich sehr viel Mühe gegeben mit mir, dass ich dann auch das alles mitbekomme, dass ich auch viel lerne. Wir haben in der Zeit ca. 30 Phantombilder erstellt in Übung, viel in Rollenspiele und jetzt im Endeffekt hat es Spaß gemacht. Wobei, wenn ich mich so zurückdenke, mancher Tag war schon manchmal so ein bisschen durch die Hölle gehen.
Inwiefern?
Die Erwartungen, die man eben gehabt hat, die Sprache, dass ich die Erwartungen, die sie von mir haben, natürlich auch alle erfüllt und dass ich dann auch das schaffe, die 3 Wochen durchzuhalten.
Haben Sie noch Kontakte zum FBI oder zu Kollegen, mit denen Sie damals gelernt haben, Forensic Artist?
Ja, wir haben mittlerweile immer mehr Kontakte. Ich war jetzt noch ein paar Mal drüber in den USA. Ich war zum Beispiel auch beim National Center for Missing Exploited Children. Das ist die zentrale Vermisstestelle in den USA. Mhm. Die haben dann Kursangebote in der University South Florida, in Tampa, in Florida, in Gesichtsalterung und Gesichtsrekonstruktion. Dann bei verschiedenen Tagungen hat man sich dann auch immer wieder so getroffen und mittlerweile haben wir Kontakt weltweit, Brasilien, Australien, Marokko, Kroatien, halt wirklich von überall her.
Sie haben schon gesagt, das ist eigentlich ein überschaubarer Personenkreis, der sich mit dem Thema beschäftigt. Wo würden Sie sagen, stehen wir jetzt mit den deutschen Phantombilderstellungsexperten, wie weit ist Deutschland da oder ist man da jemand, wo man sich immer noch von anderen Ländern, USA oder sowas, was abgucken kann?
Ich vergleiche immer Phantombilder, egal jetzt woher auf der Welt, mit Täterbilder. Einfach zum Schauen, was passt wo. Ich sehe daraus, dass verschiedene Phänotype verschiedene Schwerpunkte haben, aber dass er im Prinzip, sobald ein Phantombildersteller das alles umsetzen kann, was ein Zeuggeber haben möchte, auch immer ziemlich die gleiche hohe Ähnlichkeit vorhanden ist. Wenn er fähig ist, das Computer so umzusetzen oder mit dem Bleistift umzusetzen. Und ich denke, dass wir so weltweit die Phantombildersteller so ziemlich auf der gleichen Ebene sind, auf dem gleichen Level sind, weil wir uns gegenseitig ja aushelfen, gegenseitig ausbildet.
Sie haben jetzt auch einen Workshop gehalten, letztes Jahr bei einem großen Treffen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. IAI heißt die Organisation, die International Association of Identification.
International Association for Identification, ja. Das ist die älteste Organisation in der Kriminaltechnik. Die erste war 1915. Also es war letztes Jahr war die 102. Konferenz in der Art. Damals waren es vielleicht so 5 oder 10 Kriminaltechniker, die sich mal getroffen haben, einfach zu schauen, wie machen die andere die Spurensicherung und so. Jetzt mittlerweile ist sie herangewachsen. Letztes Jahr in Atlanta waren es 1500 Teilnehmer von der ganzen Welt. Und man versucht sich natürlich auch so dann weiterzubilden, wie machen die andere Phantombild, wie dann die andere DNA-Spuren sichern, Blutspuren sichern, Daktyloskopie, also die Fingerspuren vergleichen und so. Und mein Bereich, aber die Forensic Art, da war dann auch Phantombildersteller auch von überall dabei. Und da durfte ich dann im Workshop zeige einen ganzen Tag, wie wir in Deutschland oder wie wir in Europa Phantombilder erstellen.
Weltweit könnte ich mir vorstellen, es gibt ja sowas wie interkulturelle Unterschiede. Also das bei uns sagt man ja einfach immer, Asiaten sehen ja für mich alle gleich aus, kann ich schwer auseinanderhalten. Wie geht man mit dem Problem um beim Erstellen von Phantombildern?
Man bleibt beim Wiedererkennen in seiner Familie. Familie heißt einfach bei denen Personen, die hier leben. In Europa. Genauso Asiaten in Asien. Wir haben Schwierigkeiten, Afrikaner deswegen wiederzuerkennen, Asiaten wiederzuerkennen, weil unser Gehirn gar nicht trainiert ist, die auseinanderzuhalten. Wir müssen die auch nicht auseinanderhalten können. Wir müssen die Westeuropäer oder die Europäer auseinanderhalten können. So ist das unser Gehirn dann auch strukturiert. Also unser Gehirn muss tatsächlich sich umstrukturieren, dass mir Asiaten oder Afrikaner genauso unterscheiden können wie Europäer. Ich weiß zum Beispiel bei Afrikaner, da liegt der Schwerpunkt nicht bei den Augen, so wie bei den Europäer, da liegt er eher bei der Nase und beim Mund. Wir haben viel mehr Farbenvielfalt, sage ich mal, bei den Augen und bei der Haarfarbe, das fällt bei den Asiaten und Afrikaner weg, das ist schwarz oder dunkelbraun. Oder anderes Beispiel, der ehemalige Fußballtrainer von meinem Neffe kommt aus Japan und er sagt jetzt nach mittlerweile 20 Jahren, die er hier lebt, seht mir für ihn immer noch alle gleich aus. Also es ist auch dort die genau das gleiche Problem wie bei uns auch.
Ja. Aber wie gehen Sie jetzt, also das heißt, wenn jetzt ein Zeuge sagt oder ein Opfer sagt, ich bin überfallen worden, der Täter war ein Asiate, sagen Sie, dann wird es schwierig mit Phantombild, dann müssen wir uns einfach darauf beschränken, Alter, vielleicht Größe und Asiate.
Es wird schwierig mit euch. Wir machen es auf jeden Fall und suchen natürlich noch alle Dinge, die irgendeinen Wiedererkennungswert haben. Also was für Kleidung zum Beispiel hat er an? War er mit irgendeinem Fahrzeug unterwegs? Wie hat er gesprochen? Hat er bestimmte Gangart gehabt? Also es ist ja nicht nur das Porträt an sich, sondern ein Mensch, wenn man das auf Biometrie auslegt. Was macht eine Person alles aus? Wie kann sich die von einer anderen unterscheiden? Die Sache suchen wir dann.
Rainer Wortmann ist heute zu Gast vom LKA Stuttgart, Phantombild-Experte hier in SWR 2 Tandem. Herr Wortmann, letztes Jahr haben Sie ein Fachbuch veröffentlicht, Phantombilder, das Handbuch für Phantombilderstellung und Zeugen, so heißt es. Wie sieht es denn aus mit Fachliteratur zum Thema?
Im Bereich Phantombilderstellung gibt es derzeit fast keine Fachliteratur. Ich habe auch durch das, dass ich versucht habe, für meine Lehrgänge irgendwo Material herzubekommen, fast nichts gefunden. Und deswegen habe ich gedacht, es wird mal an der Zeit, einfach mal alles zu sammeln, also auch für meine Lehrgänge, von irgendwelchen Tagungen, wo interessantes Material drin war, Doktorarbeiten, wo ich was rausbekommen habe, irgendwelche Zeitungsartikel. Und das habe ich dann mal alles gesammelt und daraus dann ein Buch erstellt.
Interessant, Sie haben das nicht alleine verfasst, sondern mit Dr. Heike Mendelin, eine Psychotherapeutin, die auch ihre Doktorarbeit geschrieben hat zum Thema Phantombilderstellung. Zeigt ja auch nochmal, wie wichtig das Thema Psychologie ist und Gesprächsführung beim Thema.
Wir sind damals durch Zufall auf einen kurzen Artikel gekommen, beziehungsweise einen Ausschnitt von ihrer Doktorarbeit. Die hat ihren Doktor in Kapstadt in Südafrika gemacht, im Bereich Phantombilderstellung, damals zur Vorbereitung der Fußballweltmeisterschaft. So wollte sie Phantombildsoftware kreieren. Und gerade in dem Bereich Wiedererkennung, es war halt so viel interessante Sache drin. Also wir haben dann die Doktorarbeit angefordert und dann habe ich sie mal hier eingeladen für Tagung, beziehungsweise dann noch auch bei meinen Lehrgängen. Wenn ich Phantombildersteller ausbilde, kommt sie dann auch einen Tag und macht den psychologischen Teil für die Kollegen. Und dann hat sie gefragt, ob sie sich dann beteiligen wird bei dem Buch, weil dann sind die Informationen aus erster Hand.
Sie hatten es gerade schon angedeutet, Sie unterrichten auch, machen Lehrgänge, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Was ist Ihnen das Wichtigste? Was wollen Sie den Leuten da unbedingt beibringen?
Ich zeige den Kollegen, wie es funktioniert, dass es funktioniert. Mache viel Rollenspiele, zeige, wie wir die Bilder aufgebaut haben, wie die Vernehmung durchgeführt wird.
Wie lange geht so ein Lehrgang? Wie lange brauchen Sie, um jemanden sozusagen von Null auf oder um das Grundhandwerk beizubringen?
Das ist ein 3-Wochen-Lehrgang. Also eine Woche so Grundlehrgang, die Grundprinzipien, Schattentechnik, Proportionslehre, Phänotype. Dann der zweite Teil ist die Bildbearbeitungssoftware. Und der dritte Teil sind dann so besondere Sachen, besondere Gesichtsteile, Profildarstellungen. Wenn man zum Beispiel von der Seite irgendwas besser sieht, so ein Ziegenbart oder eine große Nase oder am Ohr irgendwas. Sachdarstellungen, wenn sie individuell sind, muss ein Phantombildersteller auch können. Gruppendarstellungen, Gesichtsrekonstruktionen, also zum Beispiel für Wasserleiche oder Brandleiche, denen wieder ein Gesicht geben. Oder Altersanpassung für langzeitvermisste Kinder, Jugendliche.
Breites Feld. Sie zeichnen nicht nur beruflich, sondern auch privat. Machen wir zum Beispiel Zeichnungen von Promis, von Schauspielern, von Sportlern. Ist das Übung für die Arbeit oder ist das dann tatsächlich auch was, wo Sie sagen, oh, da kann ich mich aber entspannen? Macht einfach auch Spaß.
Also mich fasziniert natürlich am Zeichnen, dass ich wirklich alles zeichnen kann und dass es am Schluss dann auch echt gut aussieht. Ohne, dass ich mir jetzt selber loben möchte natürlich hier. Aber egal, was ich zeichnen möchte, das kann ich dann umsetzen. Das hängt dann bei mir daheim an der Wand. Ich zeichne aber auch viel spezielle Sachen, dass wenn ein Zeuge irgendwas besonders haben will, ich da auch in der Lage bin, das dann auch umzusetzen. Aber es sind mittlerweile so viele Bilder geworden, dass man sind so circa 10 Phantombildersteller im Bund, 10-12 Phantombildersteller, die gut zeichnen können, die sich dann überlegt haben, was machen wir mit den vielen Bildern? Und dann haben wir gesagt, wir machen halt mal eine Spendeaktion. Und die Phantombildersteller treffen sich alle 2 Jahre zur Bundesfachtagung, also Fachtagung. Und dann machen wir oftmals so ein Thema, zum Beispiel Kommissare, beziehungsweise Schauspieler, die Kommissare spielen, oder Spitzensportler, schreiben die an. Da hat zum Beispiel schon Jan Vetter mitgemacht, Götz-George, Walter Sittler, hier die Soko Stuttgart, Ron-Robert Zieler, der beim Hannover war und jetzt hier beim VfB spielt. Ja. Da haben wir zum Beispiel noch ein Bild. Und die Bilder, die kann man dann kaufen.
Kann man zum Beispiel auch sich anschauen auf Ihrer Webseite. Da machen wir jetzt mal kurz Werbung für rainerwortmann.de, Rainer mit AI. Da gibt es eine Galerie, wo man sozusagen sich virtuell durchklicken kann. Also eben Arbeiten, die Sie gemacht haben, Porträts von Schauspielern, Timo Boll, weil Sie ja Tischtennis haben gesehen, und auch Ihre Kollegen. Und die kann man ersteigern für einen guten Zweck.
Ja, genau. Also man gibt nicht uns das Geld, sondern das Geld bekommt Tabaluga. Man spendet dorthin und dann kann man sich dann ein Gemälde aussuchen und es wird dann für uns dann zugeschickt.
Okay, also da können Sie einen Eindruck bekommen von der Arbeit von Rainer Wortmann auf seiner Internetseite rainerwortmann.de, alles am Stück und Rainer mit AI. Was wir noch gar nicht gesprochen haben, wie erfolgreich ist denn eigentlich die Methode Phantombild? Zu wie viel Erfolg führt es, wenn Sie sagen, okay, es ruft jemand an, ein Kollege von Ihnen, Herr Wortmann, machen Sie uns ein Phantombild, in wie vielen Fällen führt das zum Erfolg?
Die Erfolgsquote bei den Phantombildern ist meiner Ansicht relativ hoch. Es sind ca. 30-50%. Die Phantombilder werden aber in den seltensten Fällen veröffentlicht. Zumeist werden sie wiedererkannt durch die Kollegen, weil das ist ja, ich sage mal, Stammkundschaft bei uns, dass die Kollegen sagen, hey, klar, den habe ich schon irgendwo mal gesehen. Oder die Kollegen gehen raus mit dem Phantombild ihrem Streifendienst und suchen die Person, bevor wir das dann in der Zeitung bringen müssen. Oder die Täter sehen ja ihre Bilder, ihr Phantombild ja auch und ihr Bekanntenkreis gibt deine Hinweise, ach, du bist dann in der Zeitung gekommen. Und aufgrund dem Druck stellen sich dann auch viele Tatverdächtige. In dem Fall sind sie erst tatverdächtig.
Okay, das heißt, von 10 Bildern, die sie anfertigen, landen 3 bis 5 Leute, werden verhaftet.
Kommen wir auf jeden Fall, sind die Ermittlungen entsprechend weiter. Also es werden ja auch nicht immer Täter gezeigt, es werden ja auch Zeuge gezeichnet, die weitere Hinweise geben können. Es sind Personen, die wir suchen und die wir so finden können.
Wie geht es denn weiter mit dem Thema Phantombilderstellung? Digitalisierung ist ein großes Thema in sämtlichen Arbeitsbereichen in der Arbeitswelt. Wie ist das bei Ihnen? Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie Gesichtserkennungssoftware ist ja ein großes Thema, dass sowas die Arbeit eventuell mal überflüssig machen könnte.
Da gehe ich auch in meinem Buch drüber ein. Also was zum Beispiel kann man aus der DNA lesen? Da geht ja der Wissenschaft immer weiter voran, dass man dann irgendwann einmal sagen könnte, habt ihr DNA gefunden? Wie ist denn die Augenfarbe? Wie ist denn die Hautfarbe? Wie ist die Haarfarbe? Gell? Dann gibt es sogenannte Super-Recognizer, wo wir jetzt auch erst so ein bisschen so am Anfang sind. Das sind Personen mit besonderer Fähigkeit der Wiedererkennung. Wir haben den Gehirnbereich extra zuständig für Gesichter und der ist bei denen besonders gut ausgeprägt. Hat mal die Harvard-Universität in Erfahrung gebracht. Da möchte ich gerne mal wissen, wer ist ein Super-Recognizer? Gell? Deswegen sollte auch das Buch ist nicht nur für den Phantombildersteller, das ist auch für Zeuge, beziehungsweise eigentlich für jedermann, der Polizei irgendwann mal helfen möchte. Da gehe ich drauf ein, was macht das Gesicht aus? Da sind Übungen drin. Vielleicht ist da auch ein Super-Recognizer dabei, da kann man dann Übungen machen und dann sich dann tatsächlich mal melden, wenn man ein Verbrecher gesehen hat und dann sich auch getrost mal getrauen, mit einem Phantombildersteller ein Bild von jemandem zu erstellen.
Das heißt, auch da ist die Arbeit weiter mit den technischen Veränderungen ist in Bewegung.
Wir sind relativ am Anfang, würde ich mal sagen. Wir haben mittlerweile sehr gute Ergebnisse. Also das Phantombild hat eine dermaßen hohe Ähnlichkeit mittlerweile mit dem Täter. Ich sage mal so meine subjektive 90%. Und wir brauchen gar nicht so arg viel. Sobald wir ein bestimmtes Teil haben, was die Person ausmacht, zum Beispiel Muttermal an der richtigen Stelle, reicht manchmal aus, so wie bei meinem ersten Phantombild als Beispiel auch. Da noch besser zu werden, geht so gesehen eigentlich fast nicht. Aber es gibt noch so viele Sachen, wo wir mit einbauen können bei der Phantombilderstellung.
Vielleicht sprechen wir uns in 10 Jahren wieder.
Ja.
Das war SWR 2 Tandem, eine Wiederholung eines Gesprächs aus dem Jahr 2018 mit Rainer Wortmann, Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt in Stuttgart, einer der führenden Phantombildexperten in Deutschland. Er hat auch ein Fachbuch dazu geschrieben, Phantombilder. So heißt das Buch auch. Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Einen lauschigen Radioabend mit SWR 2 wünscht Martin Ramlich.